guten Morgen von meiner Seite und ich freue mich, dass ich jetzt mit euch diese Zeit im Gottesdienst verbringen kann, mit euch gemeinsam auf das hören, was der Vater im Himmel für uns vorbereitet hat an diesem Sonntag. Zunächst möchte ich einmal ein ganz herzliches Dankeschön an das Lobpreisteam richten. Die haben zum allerersten Mal in dieser Konstellation miteinander Musik gemacht und ich möchte euch einen ganz herzlichen Applaus geben. Ich muss dabei an das denken, was ich vor kurzem gepredigt habe, aus der Komfortzone heraustreten und etwas wagen. Das ging mir so mit der missionarisch ausgerichteten Geschichte des Schatzsuchens in der Stadt, auf der Fußgängerzone und wo man sich da bewegt. Etwas zu wagen, wo man merkt, Gott hat was mit mir vor und da ist vielleicht eine Begabung und ihr habt euch heute aus der Komfortzone herausgewagt und habt etwas miteinander auf die Beine gebracht. Ich danke euch ganz herzlich für euren Mut, für eure Hingabe und ihr sollt gesegnet sein und weiter darin laufen. Ja, ich möchte, bevor ich zur Predigt komme, noch einen Hinweis machen. Am kommenden Sonntag werden wir Gäste haben. Und das ist der Dieter und die Andrea Weißer, die von uns ausgesandt wurden vor vielen Jahren, um beim Missionswerk Operation Mobilisation in Mosbach ihren Dienst zu tun. Und immer wieder kommen sie auch vorbei und berichten. Und da ist am kommenden Sonntag im Gottesdienst wieder eine Gelegenheit, sie bei uns zu haben. Und lade euch einfach ein, dabei zu sein, mit ihnen den Kontakt zu suchen. Sie brauchen auch den Kontakt mit ihrer Heimatgemeinde immer wieder, dass wir uns für sie interessieren und sie segnen. Nehmen wir uns Zeit mit ihnen an dem kommenden Sonntag. Wir haben am vergangenen Sonntag eine fantastische Predigt gehört von der Miriam. Über, wisst ihr noch? Das Oberstübchen. Naja, sie hat den Namen der Jugend erklärt, im Grunde genommen. Upper Room, so heißt die Jugendgruppe ab sofort. Und ist begeistert, wenn junge Leute dazukommen. Ich bin die Woche mal angerufen worden, übrigens von einer Mutter, die für ihre Tochter was gesucht hat. Nun habe ich gesagt, am Freitagabend ist jetzt mal Feier angesagt. Ne? Das war jetzt nicht das, was sie für ihre Tochter am Freitagabend gesucht hat, aber es gibt Familien, die suchen für ihre Jugendlichen eine gute Sache. Und da habe ich gesagt, hier wäre sie richtig. Ne? Da bin ich gespannt, ob sie nochmal auftaucht. Und als ich zugehört habe bei der Predigt, Miriam, da ist eine Sache bei mir hängen geblieben oder hat in mir weitergearbeitet. Ich hoffe, das geht euch auch so, dass wenn ihr die Predigt hört, dass es irgendwie euch weiter begleitet und beschäftigt und in den Alltag hinein sich auswirkt. Bei mir war das bei deiner Predigt am Sonntag der Gedanke im Upper Room, in diesem Obergemach, das du sehr gut erklärt hast, da hat Jesus, bevor er zum Himmel aufgefahren ist, seinen Jüngern gesagt, geht nach Jerusalem und bleibt dort. Und wartet dort ab, bis die Verheißung, die ich euch gegeben hatte, Wirklichkeit wird. Er hat das Kommen des Heiligen Geistes angekündigt. Und dann sind sie in Jerusalem geblieben, die Jünger und viele andere auch, und haben sich regelmäßig getroffen im Upper Room, im Obergemach. Und haben aber nicht Däumchen gedreht dort und gedacht, naja, bis der Herr kommt, drehen wir halt Däumchen. Nein. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, sie waren da ziemlich aktiv im Upper Room. Die haben gebetet, die haben Gemeinschaft gehabt, die haben sogar einen neuen Apostel gewählt. Die waren nicht untätig, aber sie wussten, jetzt kommt was. Und wenn man etwas erwartet, was der Herr versprochen hat, dass es geschieht, ist es eine sehr positive Erwartung. Da kann man sich drauf freuen, oder? Und da geht die Zeit manchmal auch schnell. Es gibt ja sehr freudige Erwartungsgeschichten in der Bibel. Da wird im Alten Testament von einer Liebesgeschichte berichtet. Ein junger Mann ist im Streit mit seinem Bruder geflohen. Der Jakob hat seine Heimat verlassen und ging in die Heimat seiner Mutter. Dort wusste er, da gibt es Familie, Verwandtschaft, da kann ich unterkriechen. Und da war er in der Familie Labans angekommen. Und der Laban, der hatte Kinder. Unter anderem hat er eine Tochter gehabt, die wunderhübsch war. Also es gibt ja lauter wunderhübsche Frauen hier. Nur wunderhübsche Frauen hier. Aber der Laban, der Jakob hat sich besonders in die eine verguckt. Wisst ihr noch, wie die hieß? Das war die Rahel. Und die wollte, das ist wie in der Werbung, ich will das Mädchen auf Seite 1, die will ich haben und sonst keins. Also das war die eine wahre Liebe seines Lebens. Aber der zukünftige Schwiegerpapa hat eine Bedingung gestellt. Du kannst die kriegen, wärst mir auch recht als Schwiegersohn, aber jetzt wird erstmal gewartet. 7 Jahre musst du jetzt hier bei mir arbeiten, bevor du die heiraten kannst. Bist du bereit dazu? Jakob war bereit. Und da heißt es in der Bibel, dass als er gearbeitet hat, diese 7 Jahre rumgingen, als ob es 7 Tage wären. Da ging die Zeit interessanterweise sehr schnell, denn er hat so eine Freude gehabt. Boah, dafür lohnt sich's zu warten. Im Upper Room lohnt sich's zu warten, wenn Gott Verheißungen gibt. Wow, das setzt was frei. Eine Erwartung, die richtig gut ist. Mir ging es auch so mit meiner Claudi. Ich habe da gerade im 4. Semester an der Bibelschule in dem Zimmer mit meinen 3 Zimmerkollegen gelebt. Ich habe mir ein Maßband gekauft, wie die Schneiderinnen, die ihren Stoff abmessen. Und das war so ein Ding, da konnte ich jeden Tag 1 Zentimeter abschneiden. In 100 Tagen ist es soweit. Ich habe die Leute genervt, das war furchtbar. Es gibt aber auch Warten, das schwerfällt. Ich glaube, dass es Kindern zum Beispiel schwerfällt, auf Weihnachten zu warten. Ne? Jetzt haben wir wieder Advent. Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Dann steht das Christkind vor der Tür. Das ist natürlich auch eine schöne Erwartung, aber Kindern fällt das ungeheuer schwer, es auszuhalten, dieses Warten. Da wurde extra etwas erfunden von einer Mutter für ihre Kinder, die sich das sehr schwer getan haben. Das war die Erfindung des Adventskalenders. Ich habe ein Bild, so ähnlich könnte das ausgesehen haben beim ersten Adventskalender, um den im kleinen Häppchen jeden Tag so ein Stückchen Vorfreude zu empfinden. Hey, und Jesus hat seinen Jüngern angekündigt, ich komme wieder. Aber bis ich wiederkomme, lasse ich euch nicht allein. Ihr bekommt jetzt schon etwas, was euch hilft, den Alltag zu bewältigen. Ihr bekommt die Verheißung des Vaters, seinen Heiligen Geist. Den sende ich euch. Es ist Angeld auf das, was zukünftig noch kommen wird. Und dann gibt es aber auch Warten, das richtig hart ist. Nicht so leicht fällt. Ich habe vorhin nochmal gegoogelt, es hat sich nichts geändert in Pakistan. Asia Bibi ist immer noch im Land, zwar nicht mehr im Gefängnis, aber sie würde so gerne ausreisen, um in Sicherheit zu sein in einem Land, wo sie Christ sein leben darf. Ich weiß nicht, wie es ihr geht in ihrer Haut. Aber das ist ein schweres Warten, glaubt ihr auch? Werden die mich noch umbringen oder werde ich noch rauskommen? Und es gibt Situationen, wo Warten auch in deinem Leben, in meinem Leben, nicht nur mit positiver Erwartung verbunden ist, sondern auch manchmal so richtig an die Substanz geht und schwierig wird. Das kann in zwischenmenschlichen Beziehungen der Fall sein. Das kann in Arbeitssituationen der Fall sein. Ich war gestern bei einem Familienfest, habe mit einem Mann gesprochen, der gerade dabei ist, Doktor zu werden. Und der Prüfungstermin für die mündliche Prüfung, wo seine Dissertation verteidigt werden muss von ihm, der wurde nochmal verschoben und er hat mir gesagt, oh, ich werde älter und das stresst mich. Und ich wünschte, der Termin wäre schon hinter mir. Es gibt so Termine, es gibt so Situationen, das fällt nicht leicht. Und ich möchte dich fragen, wo fällt es dir schwer zu warten? Wo ist bei dir der Geduldsfaden dabei, vielleicht sogar zu zerreißen? Welche Situationen machen dir da Mühen? Und da klickert es vielleicht jetzt schon in den Gedanken, vielleicht ploppt was hoch, was gerade aktuell ist. Aber vielleicht gibt es auch irgendwas, wo du sagen kannst, deinem Nachbarn, der hinter dir, der neben dir sitzt, vielleicht der vor dir, da fällt es mir gerade schwer oder da fällt es mir schwer zu warten. Wollt ihr euch das gegenseitig kurz eingestehen, und teilhaben lassen, das fällt mir gerade schwer, zu warten. Ihr habt einen Moment Zeit, das ist eine interaktive Predigt an der Stelle, jetzt seid ihr dran. Sagt mal eurem Nachbarn, da fällt mir das Warten schwer. Ihr dürft euch auch sagen, wo das Warten leicht ist, aber sagt euch vielleicht da, wo es schwer ist. So, ich muss jetzt wieder warten, bis ihr fertig seid. Aber die Revanche kommt, ihr müsst dafür warten, bis die Predigt vorbei ist. Okay. Warten ist manchmal eine Herausforderung. Kinder fragen, wenn man unterwegs ist im Auto, ganz gerne was? Wann sind wir endlich da? Ich weiß aus eigener Erfahrung, familiär, Jugendliche, Heranwachsende fragen ganz gerne mal, wann darf ich endlich selbst bestimmen? Denn man möchte so gerne und die Eltern bestimmen. Oder Eltern fragen, wann tun die Kinder endlich das, was sie sollen? Arbeitslose fragen, wann finde ich endlich eine Arbeit? Kranke fragen, wann bin ich endlich wieder gesund? Singles fragen, wann finde ich endlich den richtigen Partner? Traurige fragen, wann finde ich Trost? Und wir als Gemeinde von Jesus können uns immer wieder fragen, wann kommt eigentlich der Herr wieder? Wann kommt er? Es ist schon so lange verheißen, schon 2000 Jahre Kirchengeschichte sind vergangen und er ist noch nicht gekommen. Wann kommt er? Woher soll die Gemeinde die geistliche Kraft und Stärke nehmen, um das auszuhalten, das abwarten zu können, was wir erwarten. Der heutige Predigttext aus dem Jakobusbrief will uns ein wichtiger Hinweis sein. Wir lesen zusammen aus dem Jakobusbrief im Neuen Testament, Kapitel 5, die Verse 7 und 8. Da steht, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die Ernte einfahren kann? Könnt ihr durch mich durchgucken? Okay, ihr könnt. Dieser Bauer, er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Ich lese weiter. Vers 9 bis 11. Klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu nennen. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führte. Gott führt die Dinge zu einem guten Ende. Ist es schon gut bei dir? Nein? Dann ist es noch nicht das Ende. Geduld. Man kann ja googeln. Und fragen, was ist das eigentlich für eine Qualität? Was wird da beschrieben mit Geduld? In Wikipedia kann man lesen, das ist ein altertümliches Herleitungswort, das Langmut bezeichnet die Fähigkeit, warten zu können. hast du die Fähigkeit, warten zu können. Oft gilt das als eine Tugend. Das Gegenteil davon ist, ganz einfach, ne? Ungeduld. Ist uns auch vertraut. Als Geduldiger weiß sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der Fähigkeit zur Hoffnung verbunden. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten und Leiden mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Ich glaube, dass es so ein richtiges Alltagsthema ist, das wir richtig im Alltag brauchen. Und Gott ist in seinem Wesen geduldig. Unser Schöpfer ist die Geduld in Person. In Psalm 103, Vers 8 kann man lesen: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Es hat ein Sänger mal dieses Lied gesungen, dass er froh ist, dass Gott nicht ist wie er. Wenn eine Fliege da störend daherkommt, was macht er? Er nimmt die Fliegenklatsche und erledigt das Problem ganz schnell. Wenn Gott so wäre wie ich, so ungeduldig wie ich bin, das wäre nicht gut. Gott ist geduldig. Und Menschen der Bibel, die werden aufgefordert, wenn wir im Alten Testament stöbern wie im Neuen, werden aufgefordert, eben auch geduldig zu sein. Und auch mit den Handys müssen wir geduldig sein manchmal. Ne? Geht mir auch so, dass ich es mal verpasst habe. Aber Menschen in der Bibel werden aufgefordert, Geduld zu entwickeln in ihrem Leben. Es heißt in den Sprüchen Kapitel 16, 32, ein Geduldiger ist sogar besser als ein Starker. Und einer, der sich selbst beherrschen kann, besser als einer, der Städte gewinnt. Geduld ist besser als ein Starker. Eine Qualität, die ganz, ganz hoch angesiedelt ist. Und Gott möchte in seinen Menschen Geduld hervorbringen. Wisst ihr, was mich tröstet? Wenn du jetzt gerade das Empfinden hast, oh, ich bin so ungeduldig, es fällt mir so schwer. Du hast jemanden, der dir heute Morgen helfen will. Und nicht nur helfen will, der sogar wirklich hilft, der in dir jetzt gerade am Wirken ist, damit Geduld wächst. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, dass Geduld etwas ist, was Gott selbst in dir hervorbringen will. Es ist eine Wirkung, eine Auswirkung des Heiligen Geistes, eine Frucht, die er wachsen lässt. Aber wir werden, wie wir im Predigttext gelesen haben, auch aufgefordert, geduldig zu sein und zu entscheiden, ja, ich bin bereit, das jetzt auszuhalten, das jetzt abzuwarten und dran zu bleiben. Jakobus schreibt, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Gibt es für euch einen Menschen, wo ihr sagt, boah, die ist geduldig? Wow, ist der aber geduldig. Gibt es so Leute, wo ihr sagt, von der oder dem oder ihr möchte ich mir eine Scheibe abschneiden? Die scheint oder der scheint es schon gepackt zu haben. Der Jakobus wusste, dass Gemeinde Vorbilder braucht, auch für das Thema Geduld. Und er wird in seinem Text, den er da geschrieben hat, konkret. Er verweist auf das Beispiel des Bauern. Muss nicht der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die Ernte einfahren kann? Der Bauer vertraut auf allgemeingültige und verlässliche Prinzipien, nämlich Saat und Ernte. Solange die Erde steht, heißt es schon im Alten Testament, wird es nicht aufhören mit Saat und Ernte. Wer etwas sät, der wird auch etwas ernten. Und der Bauer weiß um diese Wachstumsmechanismen, die unbedingt Erfolg haben. Da kommt noch der Frühregen dazu und der Spätregen. Und da wird das Keimen gefördert und das Ausreifen. Aber der Bauer, der rennt nicht jeden Morgen aufs Feld. Ja, ich sehe noch nichts. Kann man das nicht irgendwie schneller machen? Wir wollen es manchmal gerne schneller haben. Aber es gibt für dieses Wachstum keine Abkürzung. Das gilt auszuhalten. Denn es geschieht, ganz bestimmt. Es geschieht ganz bestimmt. Warten lohnt sich, das weiß der Bauer. Und ich werde die Ernte einfahren. Aber damit hat Jakobus gewusst, wird die Gemeinde noch nicht ganz zufrieden sein. Das ist ein allgemeines Beispiel. Es muss noch irgendwie griffiger werden mit Menschen, die ich mir vorstellen kann. Und dann hat er auf die Propheten hingewiesen. Hat gesagt, denkt doch an die Propheten. Und die Leser seines Briefes, die konnten sich unter den Propheten viel vorstellen. Die hatten die alttestamentlichen Schriften erforscht. Und er sagt, die Propheten, die haben ausgehalten. Die haben sogar Leid in Kauf genommen. Ich musste bei den Propheten an einen denken, der besonders viel Leid ausgehalten hat, Jeremia. Dem hat Gott angekündigt, Jeremia, du wirst ein mächtiger Prophet sein. Ich werd dich stark machen. Und das, was du zu sagen hast, wird ganz stark sein. Und so hat Jeremia den Auftrag angenommen, den Gott ihm gegeben hat. Und hat dann eine Niederlage nach der anderen erlebt. Eine Frustration nach der anderen. Die Leute haben ihm nicht zuhören wollen. Die Leute haben sich über ihn geärgert und schließlich ihn sogar ins Gefängnis gesteckt. Und Jeremia war an so einem Tiefpunkt angelangt in seinem Leben, in seiner Berufung, die Gott ihm so klar gegeben hat, dass er gesagt hat, Gott, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Wäre ich doch nie geboren worden. Das hätte mich davor bewahrt, jetzt das alles erleben zu müssen. Manchmal geht's hart. Manchmal verstehen wir es nicht. Manchmal verstehen wir Gott nicht und wissen nicht, Gott, du hast doch so eine Berufung in mein Leben hineingelegt. Warum passiert das jetzt mit mir? Aber er ist an Gott dran geblieben. Er hat nicht aufgegeben. Auch wenn ihm die Gefühle manchmal das sehr schwer gemacht haben. Auch wenn es vom Verstand her oft nicht begreifbar war. Und Jahre später liest man von diesem Propheten Jeremia in den Klageliedern eine Einsicht, die hammerhart ist, im positiven Sinn. In Klagelieder Kapitel 3, Vers 22 sagt dieser Prophet Jeremia, der durch viel Not gegangen ist, der da geprüft wurde und standhaft blieb, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, der festhält, der Gott nicht loslässt. Dem ist der Herr auch treu. Er ist freundlich. Und dem Menschen, der nach ihm fragt, gerade auch in der Notsituation, und dann kommt er zu dem Schluss, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Merken wir, was der Mann für eine Tiefe gewonnen hat? Und hat gewusst, worauf es ankommt. Auf den Herrn harren. An ihm dranbleiben, auch wenn ich die Umstände nicht verstehe und die sich scheinbar nicht ändern. Aber da hat sich in Jeremia Gewaltiges verändert, was uns heute noch Mut machen will. Er hat gelernt, dass er sich auf Gott verlassen kann, ganz egal, was um ihn herum geschieht, auch wenn im Leben nicht alles nach Wunsch läuft. Und Jakobus hat jetzt auf den Bauern verwiesen. Lernt vom Bauern, der vertraut auf allgemeingültige Gesetze, der weiß, dass da eine Frucht kommen wird. Er verweist auf die Propheten und Jeremia ist nur ein Beispiel von vielen anderen. Und da kommt noch weiter, der Jakobus. Er verweist auf den, der vielleicht in der Bibel das Paradebeispiel dafür ist, wie schwer es werden kann. Da ging es dem Jeremia dagegen noch gut. Denkt an Hiob. Was wissen wir von Hiob? Wir wissen, dass Hiob ein Mann war, der Gott geliebt hat, der für seine Familie da war, der im Segen Gottes gelebt hat. Der hat für seine Familie gebetet. Der hat sogar gebetet, Herr, ich weiß nicht, was meine Kinder alles so treiben hinter meinem Rücken, wenn ich nicht hingucke. Und wenn die irgendwas Dummes gemacht haben, bitte ich auch für meine Kinder um Vergebung, wo sie was Dummes gemacht haben. Der hat eine geistliche Vaterschaft für seine Familie ausgeübt. Und er lebte im Segen Gottes. Es war sichtbar für alle Menschen. Der Mann ist gesegnet. Und dann durfte der Satan, der Widersacher, diesen Menschen angreifen. Und er durfte ihm alles nehmen. Er durfte ihm seinen Besitz nehmen. Innerhalb kurzer Zeit wurde er beraubt, bis aufs Hemd. Er durfte ihm die Familie nehmen. Seine Kinder sind durch unglückliche Umstände alle ums Leben gekommen. Was blieb, war seine Frau. Und dann hat er immer gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Was für ein Mann. Und dann ging es ihm ans Leder. Dann wurde ihm die Gesundheit genommen. Was sagt er heute? Hauptsache gesund, ne? Also, ich habe die Woche Geburtstag gefeiert. Und es war nicht nur einmal, sondern oftmals der Wunsch, ich wünsche dir Gesundheit. Das ist ein kostbares Gut. Das merkt man vor allem, wenn man mal irgendwo krank ist. Ja, es ist schon kostbar. Und das blieb dem Hiob bis zu diesem Zeitpunkt, aber dann wurde auch die Gesundheit angetastet. Er muss was mit der Haut gehabt haben, das so schrecklich war, dass er sich nur noch gekratzt hat. Jeden Tag hat er das gespürt, hat Asche auf sein Haupt gestreut. Der Mann musste richtig, richtig leiden und hat Gott nicht verstanden, was passiert hier eigentlich. Und seine Freunde haben es auch nicht verstanden. Aber nach einer langen, langen Leidenszeit, er hat Gott nicht abgesagt, er hat gewusst, Gott ist immer noch Herr, da wendet Gott seine Leidenszeit. In Kapitel 42 dieses Buches Hiob kann man lesen, und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat, und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er vorher gehabt hatte. Und Hiob starb am Ende alt und lebenssatt. Geduldig sein. Lernt von Hiob, sagt Jakobus. Er wusste, dass die Gemeinde durch schwere Zeiten gehen musste. Verfolgung kam. Nöte kam. Manchmal im Kleinen, familiären, im Beruflichen, in der Existenz, in den Umständen. Aber Gemeinde wartet immer auf den Herrn, dass er doch kommt. Und wie können wir das werden, was wir hier werden sollen, nämlich geduldig sein? Wie können wir das werden? Wie kann Geduld heranwachsen? Ihr kennt das Gebet. Herr, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Ich glaube, dass in diesen Prüfungen, in diesen harten Zeiten, wo wir eben nicht auf eine Rahel warten, die wir endlich heiraten können, wo die Zeit ganz schnell rumgeht, sondern auch in den Zeiten, wo es unverständlich bleibt, wo viele Fragezeichen sind, dass unser Herz gestärkt werden muss, dass wir da durchkommen. Geduld braucht ein gestärktes Herz. Denn solche Zeiten haben ja das Potenzial der Entmutigung, der Lähmung, Verlust von Leidenschaft und Hingabe. In der Elberfelder Bibel wird diese Stelle in Jakobus 5, Vers 8 ganz interessant wiedergegeben. Da heißt es, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Das mit dem Herz kommt im griechischen Text genauso vor. Das Herz muss gestärkt werden, wenn man Geduld braucht. Stärkt eure Herzen. Was können wir denn tun, um unser Herz zu stärken? Gehen wir in die Apotheke und kaufen Doppelherz, ne? Das ist nur das Physische, ne? Das Herz zu stärken. Unser Herz hat hier eine Schlüsselposition. Und auf das Herz müssen wir ganz besonders achten, sagt uns der Mann, der die Sprüche geschrieben hat, Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles, was man so irgendwie wertvoll erachtet und was man schützen will. mehr als alles andere, was man bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also wenn du in einer schwierigen Phase des Lebens steckst, wo du gerade Mühe hast, geduldig zu sein, dann gilt es, auf dein Herz zu achten. Dass du nicht verzagst, dass du nicht mutlos wirst, sondern dass du ganz im Gegenteil Mut gewinnst und weißt, es wird gut. Das Ende wird gut. Also ist das nicht ein guter Satz? Haben wir uns schon oft gesagt. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wie können wir unser Herz stärken, damit wir aushalten, damit wir mitten in diesen Prüfungen nicht verzagen? Ich möchte auf einen anderen Mann Gottes im Alten Testament zurückschauen, und das ist ja das, was Jakobus gemacht hat. Er hat nach Vorbildern gesucht, die er hinstellen kann und sagt, der hat es auch geschafft, die hat es auch geschafft. Und da ist einer, den hat Gott besonders ins Herz geschlossen, da heißt es von König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und bevor der König werden konnte, hat er viele tiefe Täler durchschreiten müssen. Er wurde von seinem Vorgänger verfolgt und bekämpft bis aufs Blut. Saul wollte ihn tot sehen. Und so war er immer auf der Flucht mit einer kleinen Guerilla-Armee, hat er sich irgendwo versteckt. Und als er mal wieder mit seiner Guerilla-Armee unterwegs war, wurde nicht nur seine Familie, die im Lager übrig war, sondern auch die all der anderen Freunde und Kämpfer, die er bei sich hatte, von Feinden überwältigt, geraubt. Und das war der absolute Tiefpunkt. Denn seine Freunde, die bisher zu ihm gehalten haben, mit ihm den gleichen Kampf gekämpft haben, die haben sich nun gegen ihn gewandt. Sie haben ihn als schlechten Anführer eigentlich schon umbringen wollen. Es ging ihm schier ums Leben. Und in diesem Augenblick, ganz tief unten, da kann man nachlesen in 1. Samuel 30, Vers 6, als David ganz alleine war, ganz alleine, da liest man, David stärkte sich im Herrn. David stärkte sich im Herrn. Was heißt das für dich und für mich? Wie können wir uns im Herrn stärken? Gerade auch in den Tälern, in den Tiefen. Oder wie es im Psalm 23 heißt, im finsteren Tal. Das Wort Gottes ist voll von Hinweisen. Jakobus hat es im Grunde genommen schon offenbar gemacht. Sich im Herrn stärken, wenn man Geduld braucht, heißt, lies mal in der Bibel nach. Wie haben andere das geschafft, durchzuhalten, dran zu bleiben und zu erfahren, dass es am Ende gut wird? Schau dir die Vorbilder in der Bibel an. Lies in der Bibel. Das ist ein gutes Instrument, um zu sagen, ich stärke mich. Und da gibt es noch ein anderes kraftvolles Instrument. Ganz einfach und ganz normal. Gebet. Die Psalmen sind ein Spiegelbild von vielen, die durch Tiefen gegangen sind und die in ihren Tiefen nicht mit sich alleine geblieben sind, sondern sich ihrem Gott geöffnet haben. Nur ein Beispiel, Psalm 62, Vers 9. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Wenn wir da unten irgendwo sind, im UG Parkdeck, ganz tief unten, es geht nicht mehr tiefer, dann, spätestens dann, hey, sag's deinem Gott, schrei's zu ihm, gib's an ihn ab, denn er ist immer noch der Herr. Vertraut auf ihn, dass ihm das nicht zu schwer ist. Er kann das wenden. Und er trägt dich durch. Das Herz ausschütten. Nicht allein damit bleiben. Es hat mal früher ein Lied gegeben in meiner Teenagerzeit. Da, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an so einen ganz alten Song. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Hier in Pforzheim gibt es so viel Not, so viele Menschen. Wenn wir hören könnten, was die stöhnen hinter diesen Häuserfassaden, über ihre familiäre Situation, über ihre finanzielle Situation, über ihre Gesundheit, über was weiß ich. So viel Not, besser sind wir nicht. Wir werden auch nicht von allem verschont. Aber, besser sind wir dran, denn wir haben einen Vater im Himmel, bei dem wir das Herz ausschütten können. Du kannst es tun, jederzeit. Nicht nur am Ende des Gottesdienstes, wo wir immer einladen, das gilt ja auch heute, ganz konkret, sondern jeden Tag, jeden Augenblick. Und wisst ihr, die Miriam hat es in der Begrüßung irgendwo versteckt, das ist in der Pfingstgemeinde, ne? Wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes heute. Und der Heilige Geist, der Tröster, der ist ja der, der uns begleitet, der weiß, was wir jetzt brauchen. Der will in uns das Wirken, Geduld wachsen lassen. Aber der gibt uns sogar noch Instrumente, nämlich Gaben, mit denen wir leben können. Und eine einzige Gabe ist nur dazu da, etwas in unserem Leben zu bewirken, nämlich uns aufzubauen. Wer weiß, welche Gabe das ist. Das ist eine ziemlich spooky Gabe, würden manche Leute sagen. Wenn man da etwas tut, was man nicht so wirklich versteht, wo man nicht so ganz und gar die Kontrolle drüber hat. Aber wer diese Gabe kennt und hat und einsetzt, der erlebt es, was da steht. Der baut sich selbst auf. Sprachengebet hat auch mit Gebet zu tun. Also es gibt mehr als einen Grund zu sagen, Herr, das will ich auch. Denn in meinen Tiefen, gerade in meinen Tiefen, aber immer, will er durch seinen Geist mich stärken. Das Herz muss gestärkt werden. Warum nutzen wir die Quellen nicht, die Gott uns gibt? Und da ist Gemeinschaft der Heiligen, Gemeinschaft der Gemeinde. Ja, am Freitag war ein wunderbares Fest, wo wir deinen Geburtstag gefeiert haben, Miriam. Und es tut einfach gut, Gemeinschaft zu haben. Im Römerbrief wird da der Schlüssel gezeigt, dass man miteinander alles teilen kann. Und wie heißt es im Sprichwort? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das bedeutet Gemeinschaft in Gemeinde. Menschen zu haben, mit denen ich auch meine Tiefen teilen kann. Wo ich mich nicht verstecken muss und erlöst lächle nach außen hin. Nein, wo ich wirklich offen sein kann und sagen kann, du, mir geht's gerade gar nicht gut. Und der andere einfach zuhört, seinen Arm um mich legt, ich will für dich beten. Es ist uns so viel gegeben als Kindern Gottes, wo bewiesen ist, wir sind besser dran. Ich will mit einem Wort schließen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Da schreibt der Autor Folgendes. Darum auch wir, wenn wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also irgendwelche No-Name-Bauern, irgendwelche Propheten, zum Beispiel Jeremia, das Paradebeispiel eines Hiob und so manches, mancher Menschen, die uns persönlich bekannt waren, die durchgehalten haben, die dran geblieben sind, zu denen wir aufschauen und sagen, ja, ich möchte auch so werden. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Gerade diese schweren Dinge, diese Sorgen, die uns immer wieder quälen wollen, aber auch die Sünde, die uns ständig umstrickt, lasst uns das doch alles ablegen. Das macht es uns so schwer. Und lasst uns laufen mit Geduld. Das haben wir es wieder, ne? Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete. Er ist unser Vorbild im Erdulden, geduldig sein. Und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Upper Room, Warteraum. Es gibt schöne Erwartungen, wo es uns ganz leicht fällt. Und wir freuen uns vielleicht noch viel zu wenig, dass der Herr kommt. Und er kommt. Es könnte heute oder morgen schon sein. Aber wir haben oft Situationen, wo es uns eben auch schwer fällt. und wo uns das Wort Gottes Mut machen will, wo der Heilige Geist uns begleiten will. Und vielleicht brauchst du heute einen besonderen Zuspruch, wo du gerade durchgehst und besonders eine Stärkung brauchst für dein Herz. Dann ist heute Morgen vielleicht eine gute Gelegenheit, einfach zu sagen, hier bin ich, Herr, mit meiner Situation. Stärk mein Herz, damit ich geduldig laufen kann auf diesem Weg. In dem Wissen, am Ende wird alles gut. Lasst mich beten. Vater im Himmel, wir haben heute Morgen viel über das Warten gehört und wie Menschen freudig gewartet haben, aber auch in ganz schweren Lebenssituationen gewartet haben. Und du kennst unsere Situationen, wo wir warten, dass Verheißungen in Erfüllung gehen, wo wir darauf hoffen, dass du uns Kraft schenkst. Und du weißt, wer das ganz besonders braucht heute. Und da komm du, Heiliger Geist, und schenk du die Kraft, die Stärkung im Herzen, die Ermutigung im Glauben, den Mut, Schritte zu wagen, den Mut einfach auch festzuhalten im Vertrauen, du machst es richtig gut. Dein Plan ist vollkommen und gut. Danke, Herr, dass wir besser dran sind mit dir. Und dass das nicht wirkungslos bleibt in unserem Leben, was wir gehört haben und was wir glauben. Danke, dass du deine Gnade schenkst. Amen.